Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Kaiser und Könige sind rar geworden im Vergleich zu vergangenen Jahrhunderten. Dennoch werden Königskronen auch heute noch entworfen und geschaffen. Auch hierzulande. In unserem Kultursalon stellen wir Ihnen eine Tschechin vor, die sich damit eingehend befasst hat. Davor hören Sie eine weitere Ausgabe unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Am 7. November wird an den 100. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution erinnert. Wie haben die Tschechen die Entwicklung in Russland damals wahrgenommen? Und was bedeutete die Machtübernahme durch die Bolschewiken für die Gründung der Tschechoslowakei? Das erfahren Sie im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Markéta Kachlíková.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Die Oktoberrevolution kam nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Seit Beginn des Jahres 1917 hatte sich die Proteststimmung in Russland spürbar verschärft. Streiks und Demonstrationen waren im damaligen Petrograd die Reaktion auf Preissteigerungen und eine immer schlechtere Versorgungslage. Die von der Hauptstadt ausgehenden Arbeiteraufstände mündeten zunächst in der Februarrevolution von 1917. Damit endete die Herrschaft des russischen Zaren. In der Folge spitzten sich die Ereignisse weiter zu, mit der Doppelherrschaft der neu gebildeten provisorischen Regierung und des Petrograder Sowjets, der Ankunft Lenins in Russland, dem Fehlschlagen der sogenannten Kerensky-Offensive gegen die Mittelmächte und dem Machtgewinn der Bolschewiken bis dann zur Revolution. Über die gesamte Entwicklung seien die tschechischen Politiker und die Einwohner der böhmischen Länder informiert gewesen, sagt der Historiker Radomír Vlček von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Auch in tschechische Kreise gelangten die Informationen darüber, dass in Russland eine Revolution stattfindet. Besonders viel wurde in der ersten Phase berichtet, in der Zeit der Februarrevolution. Tschechische Politiker und Repräsentanten, vor allem diejenigen, die sich im Ausland aufhielten, reisten wie auch andere Politiker der Welt im Frühling 1917 nach Russland, um persönlich zu erfahren, was dort geschieht.
Einer von ihnen war der künftige Staatspräsident der neu gegründeten Tschechoslowakischen Republik, Tomáš Garrigue Masaryk.
Masaryk traf im April 1917 in Petrograd ein. Er kam auf Einladung seines Freundes Pavel Nikolajewitsch Miljukov. Der liberale Geschichtsprofessor war Außenminister in der ersten provisorischen Regierung. Als Masaryk eintraf, war Miljukov bereits zurückgetreten. Trotzdem erfuhr Masaryk von ihm und aufgrund seiner eigenen Erlebnisse, was in Russland los war. Er erfuhr, dass er auch unter den neuen Bedingungen in Russland die tschechischen Forderungen nach einem eigenen Staat durchsetzen sowie die Gründung der tschechoslowakischen Legionen in Russland vorantreiben kann.
Nur zwei Monate später kamen die Legionen erstmals entscheidend zum Einsatz. Tschechische und slowakische Soldaten kämpften in der Schlacht bei der ukrainischen Gemeinde Zborov am 1. und 2. Juli 1917 als Freiwillige in den Reihen der russischen Armee. Und das mit Erfolg. Nach der Schlacht schenkten die Alliierten dem tschechoslowakischen Widerstand im Ausland deutlich mehr Aufmerksamkeit. Der Sieg der Legionäre in Russland und weitere in Frankreich und Italien schufen die Voraussetzung für eine internationale Anerkennung der Tschechoslowakei im Oktober 1918.
Wichtig war das Wissen im Ausland, dass es in Russland, wie bereits seit längerem in Frankreich, ein tschechoslowakisches Heer gab. Es wurde klar, dass die Entente mit der Entstehung eines selbstständigen tschechoslowakischen Staates rechnete und auch die Politiker wie Masaryk oder Beneš auf diese Selbstständigkeit vorbereitet waren.
Thank you. Wie Radomir Walczek betont, wurde die Oktoberrevolution als solche damals nicht als dramatischer Kurswechsel gesehen, sondern als ein Glied in der Kette der gesamten Ereignisse. Und das galt sowohl für die Tschechen und Slowaken als auch für die Russen selbst. Die Legionäre, die die Machtübernahme durch die Bolschewiken in Russland unmittelbar erlebten, waren geteilter Ansicht.
Ein kleinerer Teil war linksorientiert und unterstützte diesen Umbruch. Der wohl bedeutendste und bekannteste Vertreter dieser Gruppe war der Schriftsteller Jaroslav Hašek. Die Mehrheit lehnte aber das Vorgehen der Bolschewiken ab. Sie stand hinter Kerensky und der provisorischen Regierung, die die revolutionären Ereignisse als Versuch eines Demokratisierungsprozesses betrachtete. Unter den Legionären herrschte also keine einheitliche Meinung. Und auch zahlreiche Erinnerungen, die jüngst zum 100. Jubiläum des Ersten Weltkriegs veröffentlicht wurden, belegen, dass die Ereignisse im Oktober 1917 sehr individuell gedeutet wurden.
Der Umsturz und der folgende Bürgerkrieg in Russland bedeuteten keine unmittelbare Bedrohung für die vielen tausend Tschechen in Russland, sagt Radomir Walczek.
Masaryk setzte sich für eine Erklärung ein, dass das tschechoslowakische Heer in innere Angelegenheiten des russischen Staates nicht eingreifen werde. Aus diesem Grund appellierte er an die Legionen, russisches Gebiet zu verlassen.
Der kürzeste Weg führte westwärts, doch dieser war nicht möglich, weil die Legionäre dort in die Kämpfe an der Front geraten wären.
Deswegen wurde der Weg Richtung Osten gewählt. Wie sich später zeigte, war dieser sehr kompliziert. Es kam auch dort zu zahlreichen Auseinandersetzungen, aber es war die einzige Möglichkeit.
Obwohl die Legionäre im Ersten Weltkrieg in der russischen Armee gekämpft hatten, wurde die neu gegründete Tschechoslowakei nie ein Verbündeter der Sowjetunion.
So etwas wurde auch nicht erwogen. Sowjetrussland, wenn wir den Staat nach dem Oktober 1917 etwas ungenau mit diesem Begriff bezeichnen wollen, hat auch nie Interesse daran gezeigt. Für Russland existierten nur zwei Visionen. Zum einen die Vision einer Revolution, also eines eindeutigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umbruchs. Und zweitens, und diese Vorstellung stand über der ersten, die Vision einer Weltrevolution. Lenin, Trotzki und weitere Spitzenvertreter verteidigten noch mehrere Jahre nach dem Oktober 1917 vehement die These einer Weltrevolution. Dieser zufolge sollte die Welt nur auf der Basis des Weltproletariats vereinigt werden können.
Auch die Informationen über die weitere Entwicklung in Russland nach der bolschewistischen Revolution und in die Nachkriegsjahren kamen hierzulande unmittelbar und durchgehend an.
Die Presse funktionierte gut. Nicht einmal die österreich-ungarische Presse war daran interessiert, die Informationen zu verzerren. Die Berichterstattung über die Ereignisse in Russland und später über die Friedensverhandlungen halfen Österreich-Ungarn und Deutschland bei der Kriegsführung. Die tschechische Presse verstärkte seit Anfang 1918 ihren Einsatz für die tschechischen nationalen Interessen. Und in diesem Kontext suchte sie nach relevanten Informationen aus dem Osten.
In dieser Zeit wurde unter anderem die Frage gestellt, ob man die Vision des russophilen Panslawismus weiterverfolgen sollte. Diese Idee war im Laufe des 19. Jahrhunderts auch in der tschechischen Gesellschaft populär geworden.
Bei einem Teil der Gesellschaft lebte diese Idee weiter. Sie verwandelte sich später in linke Ideen. Aus dieser Begeisterung heraus besuchten manche Literaten später persönlich die Sowjetunion. Dieser Wandel von russophilen zu linken Ideen lässt sich bei vielen Schriftstellern feststellen. wie etwa bei Marie Majarová oder Marie Pujmanová.
Marie Majarové, Pujmanové a další, kteří do toho Sovětského svazu také přijedou.
Das war unsere Reminiszenz aus der tschechischen Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Markéta Kachlíková hat dazu heute Vokabeln und Begrifflichkeiten zu einem Thema zusammengestellt, das in diesen Tagen und Wochen sehr oft zur Sprache kam und kommt. Die Reformation. Mit Ihrem Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Sendung vom Freitag.
Reformation,
Reformace,
bezeichnet eine kirchliche Bewegung.
Církevní hnutí.
Ihr Ziel war die Erneuerung der Kirche.
Náprava církve.
Angefangen hat alles am 31. Oktober 1517. Damals veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen.
95 tezí.
Der Legende nach soll er diese in Wittenberg an die Tür der Schlosskirche
Vrata zámeckého kostela
geschlagen haben.
Přibít.
In den Thesen ging es ihm hauptsächlich darum, dass die Kirche keine Macht hat über das Verhältnis zwischen Gott und jedem einzelnen Menschen. Anfänglich war die Bewegung ein Versuch, die römisch-katholische Kirche zu reformieren.
Reformovat.
Viele Katholiken waren damals beunruhigt von dem, was sie als falsche Lehren und Missbrauch innerhalb der Kirche ansahen, besonders die sogenannten Ablassbriefe.
Odpustky.
Ein weiterer Kritikpunkt war die Käuflichkeit kirchlicher Ämter.
Kupčení s církevními úřady.
Die Reformation führte zur Spaltung des westlichen Christentums in verschiedene Konfessionen.
Vyznání.
Es entstanden mehrere protestantische Kirchen.
Protestantské církve.
In den böhmischen Ländern bekannte sich die Kirche der böhmischen Brüder.
Jednota bratrská.
Zu den Ideen des Protestantismus. Heute ist die evangelische Kirche der böhmischen Brüder.
Českobratrská církev evangelická.
Die stärkste protestantische Kirche in Tschechien. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Kommen wir nun aber zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. In heutigen Zeiten ist es eher selten, dass man dazu kommt, eine Königskrone zu entwerfen. Genau dies aber hat Viktoria Beldová gemacht. Und zwar im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der Hochschule für angewandte Kunst in Prag. Doch wie ist es dazu gekommen? Dies erfahren Sie nun in unserem Kultursalon. Es ist die Wiederholung unserer Sendung vom 11. Februar dieses Jahres.
Viktoria Beldová ist der sprichwörtliche Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt. In 4. Generation repräsentiert sie die renommierte Juwelierfamilie Belda. Das Unternehmen produziert aber nicht nur eigenen Schmuck, sondern kümmert sich aufgrund eines offiziellen Auftrags auch um die Pflege der böhmischen Wenzelskrone. Dass Beldová eine Krone in den Mittelpunkt ihrer Diplomarbeit gestellt hat, ließe sich also vielleicht im Zusammenhang mit ihrem familiären Umfeld sehen. Sie selbst bestätigt dies jedoch nicht.
Ich habe zwar die Krone als Thema gewählt, wusste anfangs aber nicht, für wen sie bestimmt sein soll. Zum Beispiel kam mir in den Sinn, eine Krone für Karl Schwarzenberg zu machen, also eine fürstliche Krone. Die Ideen standen vor der ersten direkten Präsidentschaftswahl 2013 und damit in einer dramatischen Zeit für Tschechien. In der Stichwahl trat Schwarzenberg gegen Mosemann an, gewann aber nicht. Einen Tipp bekam ich dann bei einem Gespräch mit Freunden in einem Kaffeehaus. Dort erfuhr ich, dass es einen König in Kambodscha gibt, der fließend Tschechisch spricht. Im Internet habe ich dann mehr über ihn herausgefunden. Unter anderem, dass es sich um König Norodom Sihamoni handelt, der ab seinem 12. Lebensjahr in der Tschechoslowakei gelebt hatte und später sogar an der Prager Akademie der Musischen Künste studiert hat. Ich hatte die Information, dass die königlichen Kronjuwelen Kambodschas schon seit geraumer Zeit verschwunden sind. Dies wurde für mich zum Impuls, der Sache nachzugehen.
Es sollte das Thema von Beldovas Diplomarbeit werden. Weil es aber nicht direkt ihrem Studienfach Produktdesign entsprach, brauchte sie die Zustimmung ihrer leitenden Pädagogen. Sie bekam grünes Licht und dann habe sich ein Karussell in Bewegung gesetzt, sagt die Künstlerin. Bis zum funkelnden Endprodukt war es ein langer Weg, zu dem auch zwei Besuche des südostasiatischen Landes gehörten. Die erste Reise nach Kambodscha unternahm Beldova mit einer Freundin, um vor Ort neue Fakten zu erwerben, aber auch Kontakte zu knüpfen. Die erhoffte Audienz beim König fand allerdings nicht statt. Beim zweiten Besuch half ihr der damalige tschechische Charge d'affaires in Phnom Penh. Über ihn lernte sie Shem Reti kennen, der ihr als ein Cousin des Königs vorgestellt wurde.
Für mich war wichtig, dass er Historiker war. Ich habe mich mit ihm sehr viel über meine Diplomarbeit ausgetauscht, um möglichst jeden Fehler in der Symbolik meiner Krone zu vermeiden. Der Entwurf gefiel ihm sehr gut. Eine Woche trafen wir uns fast jeden Tag zu einer Konsultation, bei der ich auch eine Reihe von allgemeinen Ratschlägen erhielt. Die Sprache kam dabei aber nicht nur auf die Geschichte und Religion des Landes, sondern auch auf das heutige Kambodscha, das einen starken Aufschwung erlebt. Manches erinnerte mich an den wilden Kapitalismus der 1990er Jahre bei uns. Es war tatsächlich eine positive Begegnung für mich.
Nach Inspiration suchte sie sozusagen vor Ort, in Kambodschas Natur. Sie schuf eine oben vollständig geschlossene sogenannte Helmkrone. Bedeckt ist sie mit blätterförmigen Metallstücken. Obwohl Victoria Beldova mit diesen Gestaltungselementen auch an die kambodschanische Kulturgeschichte anknüpft, handelt es sich nicht um einen archaisierenden Stil.
Zum wesentlichen Motiv der Krone wurde für mich die Lotusblüte. Denn wenn ich an Kambodscha denke, sehe ich Felder mit Lotusblüten vor mir. Und ich wollte mich ohnehin von Pflanzenmotiven inspirieren lassen. Hinzu kommt, dass fast alle Kambodschaner Buddhisten sind. Ihre Religion ist mit dem legendären Bodhi-Baum verbunden. Auch dieses Symbol soll die Krone widerspiegeln.
Die Grundform weist auch auf die Tempelanlage Angkor Wat hin, konkret auf die konische Form des zentralen Turms. Dieses Motiv wie das des Bodhi-Baumes und der Lotusblüte gehören zu den bedeutenden Wahrzeichen der kambodschanischen Kultur. Hätte Beldovas Krone wirklich Teil der Kronjuwelen werden sollen, hätte sie Gold und Edelsteine verwenden müssen. Doch darauf musste sie verständlicherweise verzichten.
Ich habe Messing für die Krone verwendet. Als Studentin hatte ich selbstverständlich nicht 2 Millionen Kronen zur Verfügung für die Ausführung in Gold, wie ansonsten hätte sein müssen. Und besetzt ist die Krone mit roten Steinchen aus Glas anstatt von Rubinen. In Kambodscha gibt es allerdings Minen, in denen dieser Rohedelstein gewonnen wird. Für das Land ist er so etwas wie der Nationaledelstein.
Doch nur die Inspiration durch Kambodschas Natur reichte natürlich nicht aus, um ein komplexes Schmuckstück wie eine Krone zu schaffen.
Es hat mich tatsächlich viel Zeit gekostet und dies nicht nur wegen Kambodscha. Ich habe mich auch allgemein mit der Geschichte der Kronen befasst, also welchem Zweck sie dienten, für wen sie bestimmt waren oder welche Typen von Kronen es gab und gibt. Beschäftigt haben mich auch Juwelen allgemein. Für die kambodschanische Geschichte habe ich in Tschechien sachkundigen Kollegen gefunden, der sich mit dem Studium Südostasiens beschäftigt. Er hat mich in Sagen sowie in Ereignisse und Wendepunkte der Geschichte des Landes eingeweiht. Außerdem habe ich versucht, mich in gewissem Maße auch mit dem Buddhismus vertraut zu machen.
Bei all diesen Nachforschungen ging es auch um die Textfassung der Diplomarbeit. Die schreibe man nicht nur darüber, wie etwas gemacht werde, sondern auch warum, sagt Viktoria Beldova. Mehrmals habe sie auch die Gestalt der Krone umgeändert.
An einer Diplomarbeit arbeitet man teilweise auch unter Zeitdruck. Es ist eine Nervensache. Ich musste zum Beispiel während der Herstellung einige Änderungen durchführen. Als ich sie nicht nur als 3D-Modell auf dem Bildschirm sah, sondern auch in der Hand hielt, musste ich einen Teil entfernen und durch etwas anderes ersetzen. So entschied ich mich, aus dem Restmaterial ein paar Juwelen zu entwerfen. Das hat mir letztlich den Impuls gegeben, neben der Krone noch weitere Produkte zu fertigen.
Im Königlichen Palais in Phnom Penh wird nur eine Replik der Kronjuwelen aufbewahrt. Viktoria Beldova hat davon eine Schwarz-Weiß-Aufnahme in einem Buch gesehen. Norodom Sihamoni ist aber ein gewählter König und trägt keine Krone mehr. Auch das dürfte ein Grund sein, warum der kambodschanische Hofstaat bisher kein Interesse an dem Werk der tschechischen Künstlerin gezeigt hat. Was macht sie also damit?
Gerne würde ich die Krone dem König schicken, doch viel lieber möchte ich mit ihr nach Kambodscha fliegen und sie dort als mein persönliches Geschenk überreichen. Es scheint aber nicht, dass es jemals dazu kommen wird. Meine Ambitionen gehen allerdings auch nicht dahin, dass die Krone tatsächlich einmal Bestandteil der Kronjuwelen werden sollte. Es wäre natürlich das Maximum, aber so etwas kann ich mir nicht einmal in den wildesten Träumen vorstellen. Doch verkaufen werde ich die Krone auf keinen Fall.
Vor kurzem waren die Krone und Schmuckstücke von Beldova in der Prager Galerie Qualitas zu sehen. Die Ausstellung war ein Vorschlag der Galeriebetreiber gewesen. Mit der Entscheidung, aus ihrer Werkstatt etwas mehr auch an die Öffentlichkeit zu treten, hatte die Künstlerin zuvor gezögert. Warum?
Ich habe eine Zeit lang gezögert, weil ich auf die Möglichkeit gehofft habe, die Krone doch irgendwann einmal nach Kambodscha zu bringen. Für die Ausstellung habe ich mich erst in dem Moment entschieden, als ich fast aufgehört habe, mir noch Hoffnungen zu machen.
Dank ihrer Diplomarbeit hat Viktoria Beldova das weit entfernte Land, seine Geschichte, Kultur und vieles mehr liebgewonnen. Im März will sie erneut dorthin fliegen. Ob dies dann der dritte Versuch für ihre Krone sein soll, das wollte sie jedoch nicht verraten.
Unser Kultursalon hat seine Pforte inzwischen wieder geschlossen und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Besuchen können Sie uns aber auch via Facebook oder im Internet. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.